Moin, moin, gutes Servus, Konnichiwa, grüezi alle miteinander, ist der Stolle, willkommen zu Bam und Bertik. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Vorne direkt kühles, oh, wirklich kühles Köpi, sehr gut. Das gönne ich mir direkt nach der Sendung, aber erstmal kommen wir zur Sache hier. Stolle hat Timing so, also, ne, und zwar, heute geht's um, meiner Meinung nach, die 10 besten Free Agents, die jetzt noch am Start sind nach dem Franchise Tag und ich erzähle euch auch, wo sie meiner Meinung nach landen sollten, könnten, werden. Also viel Spaß damit. Die Reihenfolge ist natürlich so ein bisschen beliebig. Vielleicht ist bei euch einer die Nummer 3 oder die Nummer 7. Aber am Ende des Tages sind die, glaube ich, relativ hoch alle angesiedelt. Für mich Top-Wide Receiver. Aktuell Kenny Galladay, der zu haben ist. Vor allen Dingen, nachdem jetzt Robinson und Godwin vom Markt sind. Man könnte meinen, seine Verletzungsprobleme 2020 senken den Preis. Aber wie gesagt, die beiden, die jetzt nicht auf dem Markt gelandet sind, sollten den Preis wieder ansteigen lassen. War 2019 übrigens der zweitbeste Deep Threat der Liga. Fing 628 Yards durch Pässe mit 20 oder mehr Yards, die sie in der Luft waren. Big Target über außen, sehr gute Hände. Ich denke, der wird ungefähr 4 bis 5 Jahre unterschreiben. Sagen wir mal so im Average 19, 20 Millionen pro Saison. Und sehe hier als Destinations allen voran Indianapolis, Cincinnati und die Ravens. Vielleicht dann doch der beste Free Agent. Trent Williams, Offensive Line, Offensive Tackle. Das Jahr Pause, das Drama in Washington, das hat ihm nicht geschadet, dominant, also auch der Wechsel nach San Francisco auch mal in einem ganz anderen System zu spielen, hat ihm jetzt wirklich nicht, ganz im Gegenteil, ich glaube, das hat seinen Preis eher in die Höhe geschnellen lassen. Ich denke mir, die 49ers hätten ihn auch zukünftig noch ganz gerne. Ich sehe ihn aber woanders, 5 Jahre, auch im Schnitt 20 Millionen, durchaus so 60 Millionen garantiert. Und zwar auch hier ganz oben in Indianapolis, die haben die Kohle und die brauchen unbedingt einen Nachfolger für Costanzo, der in Rente gegangen ist. Oder aber die New York Jets, wo er natürlich auch einen Draht hat zum neuen Head Coach. Man kennt sich. Den jungen Mann habe ich gar nicht so oft gesehen, wenn es so um die ganz Top Free Agents geht. Für mich ist er ganz weit vorne, Anthony Harris, Safety. Die Vikings werden nicht beide ihre Top Safeties halten können. Smith ist, glaube ich, nächstes Jahr Free Agent. Harris hatte das gleiche Problem wie alle in Minnesota 2020. Die Saison war scheiße. Aber wenn man sich 2019 anguckt, war er eine echte Granate. Besonders im Coverage richtig, richtig gut. Ich glaube, da ist schon ein bisschen Safety Need da. Plus, ich sag mal so, der Draft bietet jetzt wahrscheinlich höchstens ein First-Round-Safety. Das wird ihm helfen, wenn gleich Safeties wie immer nicht ganz so viel abstauben werden. Eher so im Schnitt 13, 15 Millionen im Jahr. 4 bis 5 Jahre. Baltimore, New England oder Jacksonville. Hunter Henry, da streiten sich die Geister, ist der jetzt Top 10 oder ist das nicht? Er ist aber rein vom Talent her ganz klar der beste Tight End auf dem Markt. Dass er nicht einen Tag bekommen hat, überrascht mich nicht, weil sonst wäre er der zweiteuerste Tight End. Das ist er wohl sicherlich nicht wert, muss man auch ehrlich sagen, zumal er ja zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber wenn er an seine alten Leistungen anknüpfen könnte, dann ist er auf jeden Fall ein Upgrade für jemanden. Ich sehe so 3 bis 4 Jahre, im Schnitt 10 bis 12 Millionen, die da auf ihn zukommen könnten. Tennessee wäre eine Option, zumal die Smith auch keinen Tag gegeben haben. Cincinnati oder auch erneut die Jets, die sowas wie ein Tight End gefühlt gar nicht hatten letzte Saison. Der nächste Bundes Aaron Jones. Running Backs haben es ja oft nicht so leicht auf dem Markt. Vor allem, wenn vom College auch noch 2, 3 richtig große Granaten zukommen. Ich rede natürlich hier von Travis Etienne und Najee Harris, wo sich die Geister auch streiten und man aber doch mehr und mehr sieht, dass es keinen von beiden mehr in der ersten Runde gibt. Wie auch immer, das alte Running Back Thema. Jones muss auch damit leben, dass er eine sehr starke O-Line hatte und dass er einen Quarterback hatte, der sicherlich ihm das Leben auch wahnsinnig einfach gemacht hat. Er ist, um den Ball zurückzuspielen, oh, der ist jetzt gut, aber auch ein wahnsinnig guter Passempfänger, also eine Waffe, die Aaron Rodgers definitiv vermissen wird. Der ist noch relativ frisch. Die Packers haben ihn unter McCarthy mal viel zu wenig eingesetzt, aber auch LaFleur ist jetzt nicht so, dass er ihn, also er ist kein Derrick Henry-Type, deswegen ist er noch nicht zu Tode gelaufen, ist also noch recht frische Beine. Ich denke mal 4 Jahre im Schnitt 12, 13 Millionen. Das ist dann so in der Region Joe Mixon und Cook, zwei Jungs, die übrigens im selben Jahr gedraftet wurden. Miami steht hier halt bei vielen ganz oben, sehe ich auch so. Die Jets fände ich ganz spannend, weil LaFleurs Bruder da Offensive Coordinator ist. Da ist halt eine Connection. Und ich denke, Arizona könnte auch einen Running Back sehr gut gebrauchen. Will Fuller ist vielleicht nicht unbedingt ein Top-10-Mann hier, aber ich finde, ist einfach ein spannender Spieler. Ja, die Trade-Gerüchte gab es im Herbst, hätte Houston mal zugeschlagen. Sicherlich der auffälligste Spieler, den die Texans hatten letzte Saison, obwohl er die 1000 Yards nicht ganz geschafft hat, obwohl er mal wieder nicht ganz verletzungsfrei geblieben ist, hat aber immer noch richtig, richtig ordentlichen Speed. Und ich glaube, für ein Team, was so eine 1B sucht, gar nicht eine Nummer 2, sondern eine 1B, kann der ein wahnsinniges Upgrade sein. Ich sehe ihn so im Bereich 15 bis 16 Millionen im Jahr, 3 bis 4 Jahre. Green Bay ist hier ganz oben mit auf der Liste, schon seit dem Herbst. Detroit könnte eine Option sein. Und die Raiders, denen fehlt nämlich meiner Meinung nach auch so ein klassischer Speedster. Dann mal ein O-Liner wieder, Joe Tooney. Dieses Jahr darf er also sich verabschieden aus New England. Ist damit der Number One Guard, weil Brandon Scherff wurde ja einmal mehr gefranchise-tagged von Washington. In 5 Jahren in der NFL sich stetig gesteigert, verletzungsfrei geblieben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, es gibt genügend Teams, die Interior-Bedarf haben an der O-Line. 5 Jahre, im Schnitt 15 Millionen, sollte für ihn auf jeden Fall drin sein. Arizona braucht dringend Hilfe, Seattle sowieso. Und auch Carolina könnte eine absolute Option hier sein. Shaq Barrett darf nicht fehlen in den Top 10. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie ihn so ziehen lassen, zumindest im ersten Moment. Lavonte David hat ja schon einen Vertrag unterschrieben wieder. Aus einem Jahr 4 Millionen Prove-It-Deal hat er mal eben einen Franchise-Tag für 18 Millionen gemacht. Und 2020 war er sicherlich nicht so überragend, was Sacks angeht. Trotzdem wichtiger Baustein in dieser Defense. Sehen eher, also hat gute Coverage Skills, ist gar nicht zwingend ein reiner Sack Artist. Das ist gar nicht sein Job. Also auch nicht, Tepper war das nicht quasi nur so ein One-Hit-Wonder und mit nur eine Jobbeschreibung. Das stimmt gar nicht. Ich denke, 4 Jahre, 16 bis 18 Millionen kann er auf jeden Fall rausholen, zumal es einige Teams gibt, die dringenden Need haben in der Hinsicht. Zum Beispiel die Jets, unbedingt Tennessee, Baltimore. Und Indianapolis. Noch ein Wide Receiver für euch. Ich weiß auch nicht, warum so viele Receiver hier drin sind. Weil der irgendwie so polarisiert. So nennt man so schön. Juju Smith-Schuster. Ja, das war eine Saison. Juju war mal da, dann war er mal weg. Es ging ihm aber dann eigentlich ähnlich wie seinen Receiver-Kollegen in Pittsburgh. Aber wo er auf jeden Fall immer da war, war TikTok. Wissen wir alle, wie das geendet ist. Auf jeden Fall ist er jemand, der ordentlich Entertainment mitbringt. Und das, manche mögen das. 2018 war seine beste Saison. Und seitdem stellt sich halt so die Frage, kann er eine echte Nummer 1 sein oder ist das halt nicht? Hat er eigentlich damals nur von AB profitiert? Ich glaube, er will unbedingt zu einem Team, das ihn als Nummer 1 sieht und ihm wirklich die Chance gibt, du kannst hier proven, dass du es wirklich wert bist. Ich denke, 4 Jahre, 15 bis 16 Millionen im Schnitt. Miami könnte ich mir vorstellen, Detroit und auch die Jets sehe ich hier als ein Team, das durchaus Interesse haben sollte. Und dann Nummer 10 für mich noch. Eigentlich hätte Corey Linsley stehen sollen, aber dann haben die Chiefs entschieden, wir schmeißen mal beide Tackles raus. Und deswegen habe ich mich entschieden für Mitchell Schwartz als Nummer 10. Fisher ist sicherlich als Left Tackle der wertvollere Spieler an sich, aber eine Achillesverletzung so spät in der Saison, ich kann mir nicht vorstellen, dass der fit ist zum Saisonstart. Der wird lange, lange auf ein Angebot warten müssen. Nicht so Schwartz. Hat er auch eine OP, Rücken, ist aber wohl auf einem sehr guten Weg der Besserung. Es war das erste Mal in seiner Karriere, dass er überhaupt mal Spiele verpasst hat. Ich Ich finde, mit 31 ist er in einem sehr ordentlichen Alter. Da kann man ruhig auch noch 4, 5 sehr gute Jahre erwarten. Hat sich in Kansas City zu einem der besten Right Tackle der Liga entwickelt. Absolut. Ich denke, Buffalo, Cincinnati oder die Packers sind hier Teams, die unbedingt ihre Fühler ausstrecken sollten. Das war meine Weissagung hier, so halb Weissagung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich entschuldige mich jetzt schon, sollte es wieder irgendwo ein Tonproblem geben. Ich habe extra mal was anderes probiert hier im Ohr. Ich weiß auch nicht, was das Problem sein kann. Ich hoffe, die Jungs in der Technik können da ein bisschen dran drehen, falls da wirklich wieder was sein sollte, weil komischerweise höre ich das nicht. Ich höre das nicht. So, aber jetzt kommen wir noch schnell, weil das nämlich auch hier bei Sag mal Stolle immer hier 2, 3 Mal Thema war, dass das leider ärgerlich ist. Und das glaube ich euch absolut. Haben wir denn hier noch Fragen drin? Ja, mehrere von euch, Thorsten Menz zum Beispiel und auch Georg Herrmann wollen was zu Russell Wilson wissen. Und zwar im Endeffekt, was ich zu der ganzen Posse um ihn sage, ob ein Trade passieren könnte, beziehungsweise warum er sich für die 4 Spots Raiders, Bears, Cowboys, Saints als Landing Spots entschieden hat. Also ich finde, das Komische ist, dieses Russell-Wilson-Ding kommt irgendwie jedes Jahr. Seit gefühlt 3 Jahren haben wir jedes Jahr irgendwie mal das Thema, dass man sich mal fragt, wer geht denn da los und streut diese Gerüchte? Aber dieses Jahr ist das erste Mal, dass halt auch was von ihm zurückkommt, was die Sache halt umso interessanter und spannender macht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass Seattle auf ihn verzichten würde. Also man muss ja auch mal sagen, Seattle, ganz ehrlich, wäre ohne diesen Quarterback bei weitem nicht so gut, wie sie oft waren, weil sie die O-Line ja gerne, hinten angestellt haben. Deswegen kann ich aber auch seinen Frust verstehen, warum er sich jetzt für diese 4 entschieden hat. Na gut, Saints, ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber reden, warum die Saints. Die Saints sind ein Team, was insgesamt auf vielen Positionen sehr gut aufgestellt ist, außer auf der finanziellen Position. Und ich glaube, Sean Payton ist ein Coach, mit dem du gerne arbeiten möchtest, wenn du ein Quarterback bist. Raiders, ach, ich glaube, in diesem Stadion mit Mike Mayock, John Gruden, das ist schon, ich meine, die Raiders Offense gehörte zu den Top 10 Offenses der Saison. Du hast eine sehr starke O-Line, das ist wahrscheinlich das Hauptaspekt. Du hast einen sehr starken Running Back, also da, als Quarterback ist das, kannst du leben. Ne? Cowboys, naja, Dallas ist halt immer noch ein sehr guter Name, aber das Thema ist ja jetzt schon durch. Die Bears, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Hier hast du natürlich auch eine Defense, mit der du arbeiten kannst, aber du hast halt eine durchschnittliche O-Line, du hast Allen Robinson, aber ich finde, an den Bears ist sonst wenig. Natürlich ist das ist interessant zu sagen, hey, vielleicht bin ich der erste Quarterback seit 50, 60 Jahren, der da wirklich ernsthaft mal eine richtige Granate ist. Das ist, glaube ich, schon ein Anreiz. Und Matt Nagy, glaube ich, ist auch ein sehr geschätzter Coach. Deswegen sehe ich die Bears da eher so als so ein, ja, dass man eine Challenge will, eine richtige Challenge. Ja, das ist der Grund, würde ich jetzt denken. Haben wir noch irgendwas? Die Schiedsrichter sind jedes Jahr schuld an allen, wissen wir doch. Gibt es noch andere Fragen? Wie gefährlich hättest du die Offense der Broncos, fragt Kevin Batten. Vorausgesetzt, der Quarterback spielt okay. Mit Sutton, Judy, Hamler, Fant etc. sind ja einige brauchbare Spieler am Start. Ich finde, Denver, das ist so ein absolutes Prove-It-Year. Also die müssen echt abliefern dieses Jahr, die Broncos. Die Offense, hatte ich aber auch schon im Sommer gesagt, ist wahnsinnig talentiert aber eben und wahnsinnig schnell, aber auch wahnsinnig jung. Und leider ist es nicht passiert, dass sie dann irgendwann nach der Hälfte der Saison den Hebel so richtig umlegen konnten. Das fand ich ein bisschen so ein kleines Alarmsignal, weil für mich war klar, ohne eine Preseason, ohne den ganzen Offseason-Kram, wird so ein Team, was so jung ist, einfach, das wird eine Zeit dauern, aber ich hätte gehofft und auch erwartet, dass sie dann irgendwann ab der zweiten Saisonhälfte den Hebel umlegen können. Deswegen, ich glaube, kaum eine Offense steht so unter Beobachtung, beziehungsweise kaum ein Quarterback, wie Denver und Drew Lock, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das war's hier. Nochmal, ich hoffe, der Ton ist diesmal besser, sonst muss ich mich nochmal mit den Jungs in der Technik zusammensetzen, wie wir das optimieren können, weil schön ist anders, kann ich völlig verstehen. Trotzdem, gönnt euch einen Köpi, habt noch einen schönen Tag und bis nächste Mal. We'll be right back.